Liebe Schwestern und Brüder, kann man den Predigtext noch wieder einblenden? Ist das möglich? Weil wir haben ihn vorher als gute Nachricht gehört, um ein bisschen reinzukommen. Da ich ja mal die Luther-Bibel geschafft habe, kann es an der einen oder anderen Stelle gut sein, mal eben gucken zu können. Es beginnt einfach mit: Jesus sprach zu den Jüngern. Sagt der Satz was? Natürlich. Jünger. Wer ist denn bitte ein Jünger? Das Wort, was da im Griechischen steht, das wir so einfach mit Jünger übersetzt haben, das heißt eigentlich Schüler, Lernender. Jesus sprach zu den Lernenden, zu den Schülern. Wenn Sie also einer sind oder eine, der oder die von Jesus lernen möchte, gilt es Ihnen, was da heute gesagt wird. Wenn Sie jemand sind, der sein Herz an diesen Jesus Christus gehängt hat, und ihn als Autorität ernst nimmt, gilt das Ihnen, was er heute gesagt hat. Wenn man das noch nicht ist, also wenn Sie jetzt sagen, das ist für mich noch nicht so ganz klar, dann ist das vielleicht ein Text, bei dem man mal überprüfen kann, ob man nicht eventuell doch auf ihn hören möchte. Schauen wir mal genauer hin. Die Geschichte, die Jesus erzählt, ist ja erstmal ziemlich schrecklich. Das ist eine Verbrechergeschichte, die er uns als Beispielgeschichte hier erzählt. Ja, also wenn wir so einen Verwalter irgendwo hätten, also wenn unsere Kirchenpflege so schaffen würde, obsasa. Ja, wenn irgendjemand so arbeitet, uiuiui. Ja, da haben wir einen betrügerischen Wirtschaftsmanager, Oikonomos, ein Ökonom im Griechischen. Haben wir da, der statt in die Kasse des Eigentümers in die eigene Kasse wirtschaftet. Oh ja, der ist dabei, das Vermögen seines Chefs zu verschleudern. Wir hatten ein Kapitel vorher, Lukas 15, auch jemanden, der Vermögen verschleudert hat. Wird das gleiche Wort übrigens benutzt, das Lukas nur in diesem Zusammenhang zweimal hat. Hier und in Kapitel 15 beim verlorenen Sohn, der das Vermögen des Vaters verschleudert hat. Das hat er wenig geerbt. Der hier ist noch schlimmer, der verschleudert das Vermögen des Chefs. Das ist ihm gar nicht gehört. So was kommt ja vor in der Welt und Wirtschaft. Immer wieder. Hören wir immer wieder mal von einem, dem das so gegangen ist. Und jetzt kommt das Dumme. Es ist so, wer das Vermögen anderer Leute verschleudert, irgendwann kommt es in der Regel raus. Irgendwann kommt das blöde Ding raus. Und dieser Tag kam jetzt. Es kommt raus. Ich weiß nicht, ob Sie auch schon Tage hatten, wo rauskam, was Sie von Murks gemacht haben, sind sehr unangenehme Tage. Ja, auch wenn Sie kein Vermögen verschleudert haben, schon die kleinen Fehler, die rauskommen, sind manchmal sehr unangenehm. Es kommt raus und, tja, dem Kerl ist sofort klar, diesem gerissenen Kerl ist sofort klar, ich verliere meinen Job bei der Misswirtschaft. Ich kann auch von Glück sagen, wenn ich nur meinen Job verliere. Was jetzt? Also eine Abfindung wie im deutschen Management, da meint man wirklich, nee. Und Arbeitslosengeld, nee, das gab es nicht. Es blieb ihm die Handarbeit, ein Feld umgraben. Graben mag ich nicht, kann ich nicht, fehlen die Muskeln, ist auch so ein Akademiker-Typ wie ich vielleicht. Ja. Und das andere ist Betteln, das kommt ja nicht in Frage. Ein bisschen eingebildet stolz ist der gute Herr auch noch. Naja, was dann tun? Ganz schön eingebildet, aber doch gescheit. Er nutzt jetzt tatsächlich seine Vollmacht, seine Prokura, die er hat, nochmal voll aus. Er lädt die Schuldner ein. Sagt, Junge, wie schuldest du den Chef? Oh, sagt er, oh, ganz große Menge Olivenöl ist in Bart angegeben dort. Und er sagt, für 100 Bart, schreibt 50. Umgerechnet sind das etwa 4.000 Liter Olivenöl, die er schuldet, und 2.000 werden ihm erlassen. Das ist im damaligen, antiken Weltverhältnis eine ganze Menge. 2.000 Liter Olivenöl wären noch in ihrem Keller eine ganze Menge. Ja. Auf jeden Fall nicht schlecht. Und der Nächste kommt, und das hast du gesagt, Weizen schuldest du, und ihm werden 5.000 Kilo Weizen erlassen, von dem Maß, wenn man das umrechnet. Also 5 Tonnen. Das ist ganz ordentlich. Was für ein großzügiger Verschwender. Vermögen seines Chefs kann er weiter verschwenden. Bisher für sich selber und jetzt immer noch für sich selber. Denn er besorgt sich damit nur Leute, die ihm dankbar sind. Die ihm dankbar sind und die für ihn sorgen werden. Und dann heißt es in der Übersetzung, ja, Moment, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Die gute Nachricht hat er schon Jesus eingesetzt. Im Urtext steht dann nur der Herr. Und die Kommentare streiten sich jetzt. Lobt Jesus wirklich den ungerechten Verwalter? Oder lobt der Chef den ungerechten Verwalter nach dem Motto, also das ist ja echt einer. Also, aber ich muss sagen, es ist zwar ein unmöglicher Typ, ich muss ihn entlassen, aber er ist raffiniert. Die Kommentare streiten sich. Ich persönlich schließe mich der guten Nachricht an. Ich denke, dass Jesus tatsächlich hier mit der Herr gemeint ist. Das passt auf jeden Fall zu Lukas. Jesus lobt diesen Typ. Wieso das? Sollen wir auch so werden? In Zukunft etwas verschwenderischer mit den anderen Dingen umgehen? Sollen wir auch so arbeiten? Nein, natürlich nicht. Ja. Sondern Vergleichnisse haben immer einen Vergleichspunkt. Es gibt einige wenige allegorische Gleichnisse, wo man wirklich jeden Teil so übertragen kann. Zum Beispiel das Gleichnis mit dem Sämann, der auf dem Acker sät, da werden einzelne Punkte verglichen. Aber das hier ist eines der Gleichnisse, wo es um einen Vergleichspunkt geht. Nämlich, Jesus sagt, die Söhne dieser Welt sind klug. Seid doch auch so klug, bitte. Der hat klug gehandelt. Der hat seine Lage durchschaut und hat in dieser Lage klug gehandelt. Und ihr solltet genauso sein. Ihr solltet die Lage durchschauen, in der ihr seid, und dann bitte klug handeln. Aber in welcher Lage sind wir denn? Nun, er redet zu den Jüngern. Er redet nicht zu den Leuten, die mit Gott nichts zu tun haben. Das heißt, er redet zu Leuten, für die Lukas 15, das ist direkt vorher stand, gilt. Zu Leuten, die zwar das Vermögen ihres Vaters, das ihnen gegeben wurde, verschleudert haben, die schuldig geworden sind, die Sünder sind, ja. Aber zu solchen Leuten, die zu ihm nach Hause umgekehrt sind und die das angenommen haben, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er uns alle Sünden vergeben hat und dass wir frei sind und dass wir bei der Perspektive Gericht, die auf uns wartet, Gottes Gericht, natürlich müssen wir eines Tages hin. Das gehört zu unserer Lage. Dass wir aber durch Jesus Christus da ganz fröhlich hingehen können. Wir können fröhlich zum Gericht gehen. Wir können mit Luther sagen, der liebe jüngste Tag. Nicht, weil wir so toll und glänzend aussehen und unser Leben so perfekt ist, sondern weil Jesus Christus für uns alles gegeben hat und gesagt hat, ich liebe dich und ich bin für dich gestorben und du wirst im Gericht freigesprochen. Habe ich längst für dich erledigt und du darfst ins Leben gehen. Und alles, um was im Gericht dann noch geht, ist nur noch die Frage, was bringst du denn mit zu meinem Lohn? Was bringst du denn mit? Was hast du denn, wie heißt das Papier, das bei dieser, habe ich die Stelle nicht aufgeschrieben. Die guten Werke werden ihnen folgen. Was folgt denn mit, was kommt denn mit dir mit in den Himmel an? Das ist doch die einzige Frage. Also in dem Moment, wenn man dieses Gleichnis hört als jemand, der Jesus Christus kennt, heißt das Klugsein, die neue Lage erkennen. Ich bin nicht mehr von dieser Welt verlorener, in dieser Welt verlorener. Ich bin einer, der Ewigkeit als Perspektive hat. Ich bin einer, der Gott, den Gott auf seiner Seite wissen darf. Ich bin einer, den er liebt. Ich bin einer, mit dem er unterwegs ist. Ich kann ganz getrost zunächst sein. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist für mich, wie lebe ich jetzt, wie gestalte ich in dieser neuen Lage mein Leben? Der kluge Verwalter hat es raffiniert gemacht, damit er durchkommt. Wie machen wir das raffiniert, damit von der neuen Situation, dass wir Gottes geliebte Kinder sind, etwas in dieser Welt sichtbar wird? Man kann es natürlich auch anders hören. Wenn ich nicht Lukas 15 für mich angenommen habe und nicht mit Gott und Jesus Christus lebe, dann ist die Lage die, dass ich vor Gottes Gericht erscheinen muss mit dem, was ich getan habe, was ich geschafft habe, was ich geleistet habe. Und dann ist meine Lage nicht so rosig, weil das, was ich getan habe, ich geschafft habe, dieses um mich selber mich drehen, das ist nicht gut. Und wenn man so bei ihm ankommt, dann ist man ein Verlorener. Denen kann ich nur eines sagen, umkehren, 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 zum Vater im Himmel gehen und sagen, du, ich habe gesündigt, und dann nimmt er dich in den Arm und sagt, Junge, Mädchen, ich liebe dich, dir soll vergeben sein. Wie macht man das? Ganz praktisch. Ein ganz einfaches Gebet langt schon. Daheim auf die Knie gehen oder von mir aus auch auf den Stuhl, wenn es die Knie nicht mehr mitmachen. Und sagen, Vater im Himmel, bitte vergib mir, ich bin falsche Wege gegangen. Ich habe mich immer nur auf mich konzentriert und dich und die Nächsten vergessen. Sei du ab heute mein Herr und mein Gott. Amen. So fertig. Mehr braucht es nicht. Braucht kein großes Erlebnis, braucht keine großen Dinge dabei. Braucht nur ein schlichtes Ja zur Vergebung Gottes. Und dann gilt es, das zu glauben, was Jesus mir sagt. Dann gilt es zu glauben, dass ich zum Himmel gehöre. Dass ich ein Zeuge des Reiches Gottes sein darf. Dann gilt es, meine Taufe ernst zu nehmen. Klammer auf, wenn man noch nicht getauft ist, gilt es dann, sich taufen zu lassen. Logisch, oder? Und dann gilt es, das neue Leben zu haben. So, und dazu können wir wieder beisammen. Die, die das noch nicht haben, und wir. Und jetzt müssen wir das Gleiche doch noch angucken, nach dem Schlussvers hin. Die neue Lage in mein Leben zu übersetzen. Geisteskräftig und gegenwärtig, wie der Verwalter es handelte, ich auch. Ich werde jetzt also ausgerichtet als ein Zeuge der Liebe Gottes in diese Welt. Und jetzt nennt Jesus den Mammon, im Urtext heißt es, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Jetzt nennt Jesus den Mammon, das ist unser erstes Übungsfeld. Ein Vers später, das haben wir nicht mehr im Predigtext, nennt er das übrigens das, wo man am geringsten treu ist. Also es gehört zu den geringsten Dingen vom Himmelreich gesehen, mit dem Geld umzugehen. Irgendwie sind wir da anders gebot, gell? Von der Welt her. Da gehört das zu den wichtigsten Dingen, mit dem Geld umzugehen. Komisch. Er nennt das Wort Mammon, das ist ein seltsames Wort, das ist ein Wort aus dem Aramäischen, ist eigentlich gar kein Negativwort. Wurde einfach benutzt, um auszudrücken, mein Finanzdepot, mein Vermögen. Also heute würde man sagen, mein Investmentfonds, meine Ersparnisse, meine Aktienpakete, meine Lebensversicherung, was ich so alles an Vermögen habe. Das ist gemeint. Ja, das meint Jesus hier und er sagt, dieses Vermögen setze doch bitte ein, um dir Freunde, um den Reich Gottes Freunde zu machen. Es ist ja mit dem Vermögen so, das ist ja ein unangenehmes Thema. Ja, aber Vermögen ist so, ich kann damit Dinge erwerben. Mit dem Geld, das ich verdiene, kann ich Dinge erwerben. Ich muss sogar Dinge erwerben. Ich vermute, dass sie alle jede Woche einkaufen gehen. Bis auf die Superwirtschaftler, die das auf einmal im Monat produzieren. Ja, in Wilhelmsdorf kann man das auch jeden Tag machen, wenn was fehlt. Und das gehört auch dazu. Denn das Mammon, Geld, Vermögen gehört zu dieser Welt. Und um in dieser Welt zu leben, kommt man ohne dieses Zeug nicht aus. Punkt. Das heißt auch Jesus, Ich kann damit Dinge erwerben, ja? Das, was ich brauche und das, was ich einfach nett finde. Aber es ist schon etwas Seltsames mit den Dingen, die ich so erwerbe für teures Geld, mit dem Mammon, warum Jesus ihn auch den ungerechten Mammon nennt oder den nicht tauglichen. Denn dieser Mammon hat, dieses Geld hat eine seltsame Wirkung bei uns Menschen. Wenn ich damit nur meinen Sach erwerben würde und gucken würde, wäre es ja gut. Aber es hat die Eigenschaft, mein Herz zu gewinnen. Und es hat die Eigenschaft, dass ich davon immer noch mehr möchte. Und ich bin davon nicht frei. Also ich bin davon nicht frei, wenn eine Gehaltserhöhung kommt, ich finde das gut. Und ich könnte auch noch eine mehr vertragen. Dabei verdiene ich ja gar nicht im Schlechten. Ja, man kann davon immer noch mehr haben. Da kann man nie von genug haben. Es ist ja auch seltsam, dass Leute, die Millionen schon haben, immer noch weitere Millionen dazu verdienen wollen. Und irgendwann müssen wir so angekommen sind in der Ebene, wo die Milliarden nicht mehr gezählt werden können, dann wird das Ganze noch strenger. Aber lassen wir das mal. Es hat diese Eigenschaft. Die zweite Eigenschaft, die es hat eine Drogenwirkung, nicht nur, dass es abhängig macht, dass man es dauernd will und braucht, es hat auch noch die Wirkung, dass es mich betäubt, wenn es um andere Menschen geht. Ich kann nämlich um meines Vorteils, meines Verdienstes, meiner Sachen willen unter Umständen auch anderen Leuten kleinere oder größere Schäden zufügen. Oder es ist mir dann nicht so wichtig. Das ist ganz seltsam in diesem Zeug, was das für eine Macht um Menschenherzen hat. Und wer die Welt durchschaut, anschaut, wer die Zeitung liest, die Nachrichten guckt, der sieht, was Mammon so alles macht. Wie sagt Jesus mal an anderer Stelle, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja. Und ich denke an den Bauern in Lukas 12, der so eine gute Ernte hat und sich der größte Bescheuer war, der sammelt und sammelt und sammelt und sammelt, bis er stirbt. Was sagt Jesus zu ihm, von ihm? Du Narr, du Dummkopf, du hast dich aufs Falsche konzentriert. Denn Mammon, Vermögen, ist am Ende nichts wert. Wie sagt es Sir Peter Ustinov, als man ihn fragte, was ist der Sinn des Lebens, Sir? Er sagte, das kann ich so schnell nicht beantworten. Aber ich kann Ihnen ganz sicher sagen, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein, ist nicht der Sinn des Lebens. Ja, es ist nicht der Sinn, denn alle irdischen Schätze vergehen. Unsere Schätze, sagte Professor Herbst uns mal in einer Vorlesung, unsere Schätze sind nach einer bestimmten Zeit in der Regel ja nur noch Müll. Das Geld aus den 20er Jahren, die Millionen, die mein Vater zu Hause hat, also vielleicht bei Sammler nach 3,50 Euro, nichts mehr wert. Die 100.000 Ostmark, die neulich jemand bei der Renovierung seines Hauses gefunden hat, 100.000 Ostmark kannst du nirgends mehr eintauschen, ist Müll. Mein VW-Bus, den ich für 48.000 gekauft habe, ist auf dem Schrottplatz. Ist Müll. Alles so wahnsinnig vergänglich. Irdische Schätze, die nicht halten. Und jetzt sagt Jesus, darauf sollt ihr als Bürger des Himmels, als Söhne und Töchter des Lichtes bitte nicht bauen. Das ist nicht das, auf das ihr ausgerichtet seid. Ihr seid doch Söhne des Lichts, Kinder des Lichts nennt das. Ja, investiert deswegen doch bitte von eurem Vermögen etwas in Gottes Reich, wo es bleibt. Wo es bleibt. Ja, wo es nicht aber vergeht. Auf der Müllhalde landet, ja. Nach dem Motto, mein Schatz und die Zeit und alles wird Müll. Sondern bei Gott bleibt es. Was heißt das jetzt? Alles verkaufen, den Armen geben, Jesus nachfolgen? Also diese Weisung gibt es im Neuen Testament, aber es gibt sie nicht als Weisung für alle Christen. Es wird immer einzelne Menschen geben, die so einen Ruf bekommen. Wenn das sie trifft, dann wird es spannend. Aber ich glaube, Jesus mit seinen Jüngern hatte auch einen Beutel mit Geld dabei. Paulus hat gearbeitet und Geld verdient unterwegs. Wir Christen brauchen Geld zum Leben in dieser Welt. Aber die Frage ist, in welcher Reihenfolge gehen wir mit dem Geld um? Investieren wir in Gottes Reich? Was heißt das? In seine Gemeinde? Für die Armen? Für diese Schöpfung? Für die Bewahrung? Für Frieden? Für Gerechtigkeit? Oder einfach, um Menschen Freude zu machen? Investieren wir ins Reich Gottes oder investieren wir nur in uns? Das ist schon eine Frage, mit der ich gebe ehrlich zu, ich hatte gar keinen Spaß mehr an dieser Predigt, weil ich so viel selber Fragen an mich hatte, wie ich damit jetzt in Zukunft besser umgehe als bisher. Ich habe noch keine Lösung. Aber ich weiß, dass wenn ich die Bibel durchgucke, Gott das schon dem alten Volk Israel als Übung gab. Den Zehnten geben. Übt, abgeben. Auf dem Acker etwas stehen lassen für die Armen. Übt, teilen. Nach 7 Jahren die Schulden erlassen. Übt, nicht so abhängig zu sein vom Geld. Machen. Nach 49 Jahren, in einem Halbjahr sogar das Land, das man von anderen Leuten erworben hat, zurückgehen, hat Israel nie gemacht. Also wissen wir nichts von. Aber vielleicht wäre es ihnen zum Segen geworden. Übungen. Und für uns Christen, Mammon als Übungsfeld der neuen Wirklichkeit, in die Gott uns durch Jesus stellt. Die Wirklichkeit, dass ich doch ein Erbe des Himmels bin. Dass die Ewigkeit meine Perspektive ist und dass mir das keiner nehmen kann. Und dass ich ein Zeuge seiner Liebe sein darf. Auch im Umgang mit meinem Besitz und Vermögen. Zum Schluss, wenn es zum Schluss kommt, einige praktische Vorschläge. Erster praktischer Vorschlag, den einige von Ihnen übrigens schon fantastisch machen. Man muss ja nicht alles selber haben, oder? Man kann doch noch viel mehr fröhlich sich gegenseitig ausleihen, was man hat. Und wenn da mal was kaputt geht, nicht die Krise kriegen. Eine Möglichkeit. Einfach ein bisschen zu üben, loszulassen. quasi zu Beginn oder Ende des Monats, Gehalt kommt bei den Leuten nicht immer gleich, hinzusetzen und zu überlegen, so, was investieren wir diesen Monat in Gottes Reich? Und dann überlegen, okay, was brauchen wir noch so zum Leben? Und was müssen wir langfristig zurücklegen? Also ein bisschen Klugwirtschaft muss man auch, wenn die Heizung kaputt geht oder die Waschmaschine ausfällt oder so blöde Kram passiert oder ein neues Auto muss irgendwann nur doch sein. Wie neu, damit kann man streiten. Auf jeden Fall. Aber mal anfangen mit, was investiere ich ins Reich Gottes? Oder wem das doch schon immer zu groß ist, einfach mal sich jede Woche 10 Euro, von mir aus auch 5 Euro, oder wenn du Schüler bist und nicht viel Geld hast, 1 Euro nehmen und sagen, den will ich diese Woche in Gottes Reich investieren und irgendwo einen Menschen damit Freude bereiten, helfen oder. Ich bin sicher, das geht nicht um die Menge, um die Summe, es geht um die Ausrichtung. Dass ich noch mehr lerne, mich auf Gottes Reich auszurichten und mich weniger vom Mammon gefangen nehmen lasse. Immer wieder aufs Neue. Denn nichts und niemand soll mich von meinem Herrn verstrengen. Ich will mit diesem Herrn unterwegs sein und ich will lernen, mit dem ungerechten Mammon so umzugehen, dass wenn ich eines Tages in die himmlischen Hütten aufgenommen werde, ich staunen darf, was ich da so alles investiert habe. Und nicht, wie ich es neulich gedacht habe, oh, wird da auch irgendwas sein? Habe ich auch überhaupt genug investiert? Also diese Frage kommt dann doch mal hoch und ich denke, Mensch, wir können da noch, glaube ich, alle ein bisschen lernen. Manche mehr, manche weniger. Gott segne Sie dabei und lassen Sie gute Erfahrungen machen in der Ausrichtung auf Jesus Christus.